Eine starke Tochter Gottes, Britta, ich freue mich sehr, dass wir dich gewinnen konnten für heute Abend. Du bist in Südhessen aufgewachsen, darfst schon mal gerne nach vorne kommen. Du bist ein, hast du geschrieben, CT-Urgestein, ein kleines CT-Urgestein. Seit genau 30 Jahren bist du hier zum Medizin, oder vor 30 Jahren bist du zum Medizinstudium nach Marburg gekommen und seitdem dabei geblieben, im Christustreff geblieben. Du lebst jetzt mit deinen 4 Männern in Schönstatt. Einer davon ist schon hier und spielt Gitarre, der Winnie. Liebst du auch so sehr Kaffee wie Winnie eigentlich?
Nicht so sehr. Und vor allem kann ich ihn nicht so perfekt zubereiten.
Winnie postet immer Instagram-Bilder von perfekt zubereiteten Kaffee. Das ist wirklich, wirklich sehr gut. Und du bringst dich mit Musik, Moderation, Predigt, Bildbetrachtung und Begleitung von Einzelnen in den Christustreff wahnsinnig ein. Deswegen freue ich mich sehr auf die Predigt. Stefan hat schon für dich gebetet und du bekommst jetzt das Mikro. Danke dafür.
Dankeschön. Ja, es ist ziemlich genau 30 Jahre her, dass ich mich im CT vorgestellt habe, war genauso aufgeregt wahrscheinlich wie ihr gerade und fand den Laden aber so cool, dass ich einfach dabei geblieben bin. Es ist meine Wahlheimat geworden, zusammen mit Winnie auch. Das ist total schön. Ja, es geht heute um eine Frau, die meisten von euch vielleicht noch aus dem Kindergottesdienst oder aus der Grundschule, aus dem Kindergarten kennen, Rahab. Ausgesprochen eigentlich Rahab. Ich lerne gerade ein bisschen Hebräisch und finde das sehr, sehr cool. Wir haben hier ein Bild, das habe ich aus unserer Kinderbibel abfotografiert. Da sieht man gerade, wie 2 Männer aus ihrem Fenster sich abseilen, einer roten Schnur, obwohl das vielleicht nicht dieselbe war. Aber vielleicht erinnert ihr euch dran. Sie gehört zu den starken Töchtern Gottes oder starken Frauen, wie sie hier angekündigt wurden. Und ich war mir zwischendurch ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz sicher, ob ich sie so stark finde oder was ich mit ihr so anfangen soll. Und ich habe einen ziemlich langen Weg mit ihr hinter mir. Wir haben uns angenähert aneinander. Wir haben uns viele Fragen gestellt und wir haben festgestellt, dass wir Schwestern sein könnten. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal so mutig werde wie sie. Der Hebräerbrief im Neuen Testament stellt sie als Frau des Glaubens vor. Im Judasbrief werden ihre Taten gerühmt. Und im Stammbaum Jesu hat sie einen Platz gefunden, zusammen mit 3 anderen Frauen, die gar nicht zu den berühmten Müttern Israels dazugehören. Das waren Frauen, die eine hat so getan, als wäre sie eine Hure. Sie war eine Hure, eine quasi Ehebrecherin dabei und eine Frau aus einem Volk, von der habt ihr schon gehört, von Ruth aus Moab. Gott hatte eigentlich gesagt, mit diesem Volk sollt ihr nie wieder was zu tun haben. Und auf einmal kommt diese Frau in diesen Stammbaum Jesu mit rein, in diese Heilslinie Gottes. Und Rahab landet da auch. Das ist irgendwie sehr faszinierend. Im Alten Testament wird nur an dieser Stelle eigentlich von ihr berichtet, in Josua 2 und 6. Und für alle diejenigen, die mit dieser Geschichte jetzt gar nichts anfangen können, noch mal ein bisschen von vorne. Der Gott Israels hatte sein in einem anderen Land unterdrücktes Volk auf erstaunliche Weise aus diesem Land herausgeholt, durch ein Meer geführt und in die Wüste gebracht und 40 Jahre in dieser Wüste ernährt und mit Wasser versorgt, versucht sich diesem Volk bekannt zu machen, ihm ein Bild zu geben, wie das ist, wenn er mitten in einem Volk gegenwärtig ist oder in einem Menschen auch gegenwärtig ist. Er hat dieses Volk gegen Feinde verteidigt und er hat ihnen das Land Kanaan versprochen. Und nun nach 40 Jahren stehen sie jenseits von Jericho auf der anderen Seite des Jordans und überlegen wohl gerade, wie sie da hinüberkommen. Mose, der dieses Volk aus Ägypten geführt hat, hat den Staffelstab weitergegeben an Josua. Und ja, nun lagert dieses Volk hier. Der Jordan ist voller Wasser und dann lesen wir in Josua 2 Folgendes. Und Josua sandte heimlich 2 Männer als Kundschafter aus und sagte, geht, seht euch das Land an und Jericho. Da gingen sie hin und kamen in das Haus einer Hure. Ihr Name war Rahab. Rahab bedeutet offen, offener Platz, weiter Raum. Möglicherweise wurde sie von den Männern so genannt, die sie besucht haben, weil sie eben so offenherzig war. Aber ich vermute, weil es hier um die Bibel geht, dass es noch ein bisschen tiefer geht. Eine Hure. Prostitution gibt es wahrscheinlich, solange die Menschen denken können. Ein Mensch, hier eine Frau, verkauft sich in irgendeiner Weise, um zu überleben in dieser Welt, in seiner Umwelt. Das machen wir übrigens alle. Wir verkaufen uns alle bestmöglich in der Gruppe, in der wir wohnen, leben, damit wir gut ankommen, damit wir leben gelassen werden. Vielleicht auch, um uns zu bereichern, um was darzustellen. Aber bei einer Hure ist das so offensichtlich, dass sie meistens nicht so sehr gut ankommt. Sie wird schräg angesehen. Es wird für eine schräge Persönlichkeit gehalten. Sie ist häufig nicht so sehr vertrauenswürdig, zumindest in den Augen der Frauen, die Angst um ihre Männer haben. Sie wird verachtet und abgelehnt. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre so eine Frau, die ich zum Glück niemals sein musste, dann kann ich mir vorstellen, dass in mir etwas geschieht, nämlich dass da sich ein Raum öffnet, der sich sehnt danach, so gesehen zu werden, wie ich wirklich bin, nicht nur in meiner äußeren Rolle, dass jemand mich sieht, dass jemand mich so annimmt, wie ich bin, dass jemand gnädig mit mir ist. Und deswegen heißt sie vielleicht Rahab. Weiter Raum. Und jetzt schmeiße ich alle meine Sachen hier runter. Das ist ein bisschen schade, weil eigentlich brauche ich die. Ich guck mal, ob ich sortiert krieg. Ich guck mal. Rahab ist sofort verdächtig, nachdem die Fremden in der Stadt gesichtet wurden und dann plötzlich wieder abgetaucht sind. Deswegen bekommt sie eine Botschaft vom König, der scheint sie auch zu kennen. Rückt die Männer raus. Und nun geht es weiter mit Text 2. Ja, sagt sie zu den Boten, die Männer sind zu mir gekommen, aber ich habe sie nicht erkannt. Ich habe nicht erkannt, woher sie waren. Und als nun das Tor bei Einbruch der Dunkelheit geschlossen werden sollte, da gingen die Männer wieder hinaus. Ich habe nicht erkannt, wohin die Männer gegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie einholen. Ich finde es interessant, dass diese Frau so herausgehoben wird in der Bibel, wo sie doch eigentlich hier die Wahrheit mit einer faustdicken Lüge vermischt, um die Männer in ihrem Haus geheim zu halten. Ein bisschen listig wie eine Schlange. Jesus sagt übrigens etliche Jahrzehnte oder Jahrhunderte später, seid listig wie die Schlangen und sanftmütig oder gewaltfrei wie die Tauben. Man hat auch das Gefühl, dass Rahab so ein bisschen in Übung ist mit solchen Geschichten. Vielleicht hat sie schon mehr Männer verstecken müssen vor den Blicken anderer und hat vielleicht schon andere auch abgeseilt aus ihrem Domizil. Und man folgt ihrem Rat. Jetzt kommt der nächste Text. Sie hatte sie aber auf das Dach hinaufgeführt und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie sich auf dem Dach aufgeschichtet hatte. Flachs, ich weiß nicht, ob das jeder von euch weiß, ist eine Leinenpflanze, aus der wird Leinen gewonnen und aus Leinen macht man Bekleidung. Das finde ich ein unglaublich schönes Bild, dass sie etwas Gereiftes auf ihrem Dach hat, ein reifes Feld in ihrem Oberstübchen. Etwas ist reif geworden, aus dem sie etwas herstellen kann, was die Scham, die Schande bedecken kann. Sie hat einen Garten dort oben, in dem sie nicht nur sich selber, sondern auch andere verstecken kann. Das, was sie sich an Gnade wünscht, kann sie auch anderen zuteilkommen lassen. Nächstes. Und dann kommt's. Nun offenbart sie sich diesen Männern und sagt Folgendes. Ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, sodass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordan waren, dem Sihon und dem Og, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz, und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Rahab hat eine Gotteserkenntnis, und die mündet in einem Glaubensbekenntnis. Das ist schon echt stark. Sie benutzt dreimal den Namen Yahweh, den Namen Gottes. Sie hat genau hingeschaut. Sie ist eine achtsame Frau. Und ich glaube, es lohnt sich, da auch sehr viel tiefer noch zu schauen. Sie ist auf der Suche nach etwas, denn dieser Gott kommt einem ja erstmal sehr brutal vor. Wenn Gott den Bann befiehlt, dann ist das etwas sehr Grausames in den Augen von den Menschen, denen das widerfährt. Und wenn jemand von euch an der Stelle sagt, nee, also mit so einem Gott möchte ich nicht so gern was zu tun haben, da hört für mich das Bibellesen auf, dann kann ich das auch verstehen. Und ich glaube, gerade an diesen Stellen müssen wir ein bisschen tiefer schürfen und nach Hoffnungsfunken schauen. Und ich glaube, gerade diese Geschichte mit dem Bann, die an einer Stelle auftaucht und dann hier an anderen Stellen umgesetzt wird, haben wir keinen wirklichen Einblick darüber, was Gott damit wirklich gemeint hat. Ich glaube, dafür sind wir zu unwissend. Und ich hatte immer gehofft, dass das Volk Israel an dieser Stelle Gott sagen würde, du hast uns doch vorher die 10 Gebote gegeben. Dort steht drin, dass wir nicht töten sollen. Aber das hat sich damals vielleicht noch niemand getraut. Vielleicht war das Volk auch noch nicht reif genug. Und andererseits machen wir solche Dinge mit uns selber auch oft genauso. Wenn wir Dinge in uns unterdrücken und weghaben wollen und vernichten wollen, damit wir nach außen hin besser funktionieren. Beobachtet euch mal selber, was ihr da für Gewaltherrscher seid und wie wir gerne Tabula Rasa machen würden. Rahab stellt sich komplett zu der Angst ihres Volkes. Sie nimmt sich da überhaupt nicht raus. Sie ist voll integriert in dieses Volk. Sie fühlt dieselbe Angst, dieselbe Panik, als dieses Volk auf sie zukommt. Sie sagt, unser Herz zerschmolz. Wir singen nachher ein Lied, wo es auch um das Herz zerschmelzen geht, aber in der Liebe Gottes. Und hier geht es um die Angst. Und ich glaube, genau deshalb ist Rahab eine starke Frau, weil sie ihre Angst wahrnimmt, zu ihr steht, weil sie zu ihrer Schwachheit stehen kann. Sie hat eine ganze Portion Selbsterkenntnis. Und auf diese Erkenntnis folgt ihre dringliche Bitte an die Männer. Der nächste Text. So schwört mir nun beim Herrn, weil ich Gnade an euch erwiesen habe, dass auch ihr an meines Vaters Haus Gnade erweisen werdet. Und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen, dass ihr meinen Vater und meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern samt allem, was zu ihnen gehört, am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod retten werdet. Weil Rahab in Kontakt mit sich selber ist und Gnade sucht und Gnade leben kann, erwartet sie das erstaunlicherweise auch bei anderen, sogar bei ihren Feinden. Und sie sucht diese Gnade offensichtlich auch bei dem Gott, der so übermächtig und bedrohlich wirkt. Aber weil sie es selber gefunden hat, ist sie der Meinung, dass man vielleicht nur tief genug bei anderen schauen muss und hoffen muss, dass das auch irgendwo zu finden ist. Jesus sagt einmal in der Bergpredigt, selig sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Widerfahren finde ich ein geiles Wort. Das heißt nämlich sowas wie ein Frontalcrash mit der Barmherzigkeit haben. Also Barmherzigkeit spiegelt sich in Gottes Reich. Und darauf hofft Rahab. Da sagten die Männer zu ihr, unsere Seele soll an eurer Stadt sterben, wenn ihr diese unsere Sache nicht verratet. Und es soll geschehen, wenn der Herr uns dieses Land gibt, dann werden wir Gnade und Treue an dir erweisen. Da ist es passiert. Sie bekommt einen unglaublichen Zuspruch. Diese Männer stehen mit ihrem Leben für Rahabs Leben und das Leben ihrer Familie ein. Das ist eigentlich unfassbar. Aber sie hat natürlich auch selber ihr Leben riskiert, denn das hätte nicht auffliegen dürfen. Und es geht weiter. Da ließ sie an einem Seil durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus befand sich an der Stadtmauer oder auf oder in der Stadtmauer und sie wohnte an der Stadtmauer. Und sie sagte zu ihnen, geht ins Gebirge, damit die Verfolger nicht auf euch stoßen und verbergt euch dort 3 Tage, bis die Verfolger zurückgekehrt sind. Danach geht eures Weges. Rahab, die Strategin. Und wieder geschieht es so, dass sie sich an ihren Rat halten und dann auch heil wegkommen. Aber vorher nennen sie ihr noch die Bedingungen für den Eid, den sie ihr schwören. Jetzt kommt das Nächste. Sie muss dafür sorgen, dass eine rote Schnur in ihrem Fenster hängt. Sie soll dafür sorgen, dass alle, die zu ihrem Haus gehören, in ihrem Haus versammelt sind, wenn es soweit ist. Und alle sollen auch in diesem Haus bleiben. Keiner soll einen Schritt hinaussetzen, weil das ist gefährlich. Sie sagen, für die können wir keine Garantie übernehmen. Nur die, die bei dir sind, für die setzen wir unser Leben ein. Und natürlich darf sie die Sache nicht verraten. Eine rote Schnur. Ich finde, das ist ein unglaubliches Symbol. Die Schnur ist karmesinrot, das heißt, die ist blutrot. Und wenn man an ihrem Fenster, an der Mauer entlang schaut, dann sieht es aus, als würde da ein Blutrinnsal entlang laufen. In der Bibel steht das Blut für das Leben. Hier ist Leben zu finden, bedeutet dieses Symbol. Aus Rahabs Fenster fließt Gottes Volk sinnbildlich das Leben aus dieser Stadt entgegen, die sie einnehmen werden. Und ich frage mich, was haben die Kundschafter eigentlich in Jericho gesucht? Haben sie wirklich nur nach einer Schwachstelle gesucht, wie sie diese Stadt einnehmen können? Gottes Strategie ist dann später sowieso eine ganz andere. Oder haben sie etwas Lebendiges gesucht? Etwas, das nach Leben schreit? Etwas, das es lohnt, dass es gerettet wird? Da sagte Rahab, wieder das Nächste. Genau, wie ihr es sagt, so sei es. Und sie entließ sie und sie gingen weg. Sie aber band die rote Schnur ins Fenster. Und die beiden Männer kamen zu Josua und sie erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war. An dieser Stelle muss Rahab loslassen. Sie entließ sie, sie ließ los. Jetzt gilt es zu vertrauen, dass die Männer Wort halten und es beginnt eine lange Wartezeit. Wie lange, das ist nicht so ganz klar. Ich würde sagen, nachdem, wie ich es nachgerechnet habe, mindestens 17 bis 20 Tage. Die Männer kehren zurück. Sie gehen über den Jordan. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, weil das Volk braucht Gottes Hilfe, um drüber zu kommen. Interessanterweise werden die Männer auch zu Anfang immer Kundschafter genannt. Am Ende werden sie 2-mal Boten genannt. Und Boten, das ist dasselbe Wort im Hebräischen wie Engel. Das Volk Israel muss erst mit einer besonderen Tat Gottes den Jordan überqueren. Gott hält die Wasser oben auf, unten fließt alles ab, sie können hindurchgehen. Dann folgt eine Beschneidung, also das ist symbolisch, würde ich sagen, ein Hervortreten des neuen Menschen, des inneren Menschen. Dann brauchen sie eine Phase der Erholung, damit die Wunden heilen können. Und dann feiern sie Passa. Und dann ziehen sie als ganzer Zug jeden Tag einmal um die Stadt Jericho mit großem Lärm, und zwar durch Schofarhörner. Allerdings schweigend. Jeden Tag einmal. Und die Menschen, die drinnen sitzen, wissen nicht, was das bedeutet. Aber ich denke, die Spannung und der Horror wächst. Jericho versinkt komplett in Angst und macht komplett dicht. Die Stadt ist vermauert. Vielleicht hoffen sie, dass die Mauern halten, dass sie einen Belagerungszustand aushalten können. Und es geht kein Leben mehr aus und ein. Es gibt keinen Handel mehr, nichts mehr. Alles ist zu. Und am siebten Tag zieht das Volk 7-mal um die Stadt. Immer zum Klang der Schofarhörner. Und am Ende geschieht Folgendes. Und es geschah, als das Volk den Schall der Hörner hörte, da erhob das Volk ein großes Kriegsgeschrei. Da stürzte die Mauer in sich zusammen. Und das Volk stieg in die Stadt, ein jeder gerade vor sich hin, und sie nahmen die Stadt ein, und sie vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war. Zu den beiden Männern, die das Land ausgekundschaftet hatten, sagte Josua: Geht in das Haus der Hure und führt die Frau sowie alles, was zu ihr gehört, von dort heraus, wie ihr es geschworen habt. Josua hat sie nicht vergessen. Aber das wissen die Menschen in Rahabs Haus nicht. Mir ist noch nie bewusst gewesen in dieser Geschichte, dass sie quasi den ganzen Horror mitmachen. Dass sie dort drin sitzen und die ganze Zeit verzweifelt hoffen, dass etwas geschieht, dass sie gerettet werden. Sie werden nicht in einer Nacht- und Nebelaktion rausgeholt, sondern die Mauer stürzt zusammen. Jetzt, ich habe noch ein Bild mitgebracht. Da sieht man so ein bisschen, da steht zwar noch die Wohnung so ein bisschen, aber alles drumherum stürzt schon zusammen. Und ehrlich gesagt, kann ich mir vorstellen, dass auch ihre Wohnung komplett zusammengestürzt ist. Vielleicht mussten sie durch das Sterben genauso durchgehen. Und wir wissen nicht, wie viele Menschen in diesem Haus waren. Aber dann kommen die zwei Männer wie rettende Engel und holen sie und alle, die bei ihr waren. Und ich könnte mir vorstellen, dass es viele waren, aus den Trümmern heraus, entweder aus dem Haus oder aus den Trümmern. Sie schaffen die Steine weg, sie retten das, was darin ist, das Leben, was darin ist, und tragen es zu ihrem Lager, zuerst außen und dann später werden sie integriert in das Volk Israel. Da steht: So ließ Josua die Hure Rahab und das Haus ihres Vaters sowie alles, was zu ihr gehörte, am Leben. Und sie wohnte mitten in Israel bis zum heutigen Tag. Ein Mann aus dem Stamm Juda, der auch mal einen Bruder verkauft hat, der hat sie geheiratet. Er hieß Salma auf Griechisch wahrscheinlich oder möglicherweise Shalman auf Hebräisch. Das bedeutet oder kann bedeuten Kleid, also sie wurde neu eingekleidet, oder vollständig oder Frieden von Shalom. Das heißt, sie wurde völlig wiederhergestellt. Und sie wurde die Mutter von, haltet euch fest, Boas. Über den habt ihr hier auch schon etwas gehört, derjenige, der die Ruth geheiratet hat. Ich persönlich habe die große Hoffnung, dass es Gott immer darum geht, Leben zu retten. Sogar in der Geschichte von Eva und der Schlange macht er das eigentlich deutlich. Die Schlange darf nur Staub fressen. Das heißt, sie darf nur das fressen, was schon tot ist oder noch nicht am Leben. Das heißt, das Leben bleibt übrig. Und für mich ist diese Geschichte zu einem Bild geworden, dass ich als Mensch komplett zu sein kann, vermauert sein kann, verzweifelt versuchen kann, in dieser Welt zu funktionieren, was vielleicht geht, vielleicht auch nicht. Ich kann brutal mit meinen Schwächen, mit meinem Versagen konfrontiert sein, aber in mir wächst dieser Raum, diese Sehnsucht nach Leben und nach Heil und nach Wiederherstellung und nach einem Gott, der mit mir gnädig ist. Und das ist lebendig. Ich möchte euch einladen, bevor Stefan mit der Band in die Gebetszeit eintaucht, einfach mal ein bisschen in euch hineinzuspüren. Zu spüren, ob was für ihr für Ängste habt, wie ihr euch verkauft, ob eure Angst euch schon zu Jesus hingetrieben hat, dann hat sie einen guten Job gemacht. Spürt eurer Sehnsucht nach, gesehen zu werden, gerettet zu werden, angenommen zu sein, lebendig zu sein. Und dann geht mit dieser Sehnsucht zu Jesus hin. Ein Gebet am Ende. Jesus, erbarme dich über mich. Sprich zu meinem Herzen. Verwandle mein Leben. Mach mich lebendig und mach mich heil. Und lass mich deine Menschenliebe sehen. Lass mein Herz im Licht deiner Liebe und nicht vor Angst schmelzen. Amen.